Amen.
Preis dem Herrn, Halleluja.
Vater Gott, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir gehen auf Empfangsmodus. Herr, wir kommen zu dir. Wir sind nicht gekommen, um einen Vortrag zu hören. Wir sind auch nicht gekommen, um nur intellektuell Erfüllung zu finden, Herr, sondern wir möchten eine Begegnung haben mit deinem lebendigen Wort, weil wir wissen, dein Wort ist lebendig, dein Wort ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. So beten wir für eine himmlische OP heute an unserem Herzen. Wir wissen, wir selber können uns nur sehr schwer ändern, aber du kannst uns ändern durch dein mächtiges Wort. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Wir wollen weitermachen mit unserem Predigtreihe Römerbrief. Und wir haben gesagt, Römerbrief ist ein Brief der Fundamente. Und heute lesen wir aus Römer Kapitel 4, Abvers 16. Wir beschäftigen uns mit Abraham, der Vater des Glaubens. Und Gottes Wort sagt aus Römer 4, Vers 16, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sprich die Juden, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseine ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Amen. Das ist Gottes Wort. So, wir wollen heute über Abraham sprechen, haben wir heute drei Fragen für uns vorbereitet, über die wir heute nachdenken können. Sie findest sie auch in unseren Predigtnotizen. Frage Nummer 1. War Abraham ein Glaubensheld? Nummer 2. Warum wird der Glaube von Abraham implizit, warum wird dein Glaube geprüft? Und Nummer 3. Woher kam der Glaube Abrahams? Nun, wir als Christen, wir haben ja immer so diese Herausforderung, dass wir immer die Wahl haben, ob wir uns in so einem klinisch reinen theologischen Raum bewegen. Ich könnte jetzt auch 3 Viertelstunden darüber dozieren, warum wir durch Gnade gerettet sind und nicht durch Opfer. All das wissen wir, oder die meisten von uns wissen das schon, dass wir heute keinen Stier, kein Lamm mitgebracht haben, um das zu schlachten und zu verbrennen. Denn aus Gnade sind wir gerettet. Amen. Preis dem Herrn. Das wissen wir alles intellektuell. Und das ist auch, glaube ich, für viele intellektuell gar kein Problem, das zu bekennen. Wir sind durch Gnade, durch Glauben gerettet. Und das ist das ja auch, was Römer 4, Vers 16 sagt. In Galater 3, Vers 7 unterstreicht Paulus das nochmal und sagt, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Und Vers 9, die aus Glauben sind, die sind mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Das alles ist intellektuell kein Problem. Viel schwieriger wird es, und das ist ja auch das Thema unserer Predigtreihe, ein Leben im Sieg, ein Leben in der Freiheit. Wenn dann das Leben als Christ konkret wird, wenn dann die Gebetserhörungen auf sich warten lassen. Eben habe ich noch auf dem Weg zur Toilette einen Bruder getroffen, habe ich gesagt, ja, das ist ja gar nicht so schwer, immer auf Gott zu vertrauen, nur bei Gott, das dauert immer so lange. Herr, kannst du nicht sofort meine Gebete erhören? Warum müssen wir immer so lange warten? Was machen wir mit der Zwischenzeit? Dann wird es oft schwierig mit unserem Glauben. Viel schwieriger wird es dann, wenn so Krisenzeiten kommen. Wenn dann eine todbringende Diagnose uns getroffen hat. Wenn dann auf einmal solche Stellen kommen, ja, wir wollen glauben wie Abraham. Und wenn wir dann vielleicht durch Schmerzen total paralysiert sind und sagen, Mario, ich empfinde Christentum nicht mehr als befreiend, sondern ich bin so hoffnungslos, ich bin so krank und jetzt muss ich auch noch glauben. Oder vielleicht hat sogar ein Pastor noch zu dir gesagt, du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug geglaubt hast, so wie Abraham. Schau mal auf Abraham, was er geleistet hat durch seinen Glauben. Dann wird Religion nicht mehr zur Freiheit, sondern wird auch noch eine Last. Im Alltag bewährt sich dann, was unser Glaube wert ist. Ob es nur klinisch, rein, ja, ich bin gerettet durch Glauben, aber wenn es dann so wird wie Josef. Josef, der gesagt hat, ich möchte Gott treu bleiben. Gerade dann auf dem Arbeitsplatz, wo dann die Frau des Potiphar ihm sexuelle Avancen gegeben hat. Und wie ist das in unserem Leben? Wenn wir vielleicht enttäuscht in der Ehe sind und dann ist auf einmal die Kollegin auf dem Arbeitsplatz und erzählt uns, wie toll wir sind und wie schön wir sind und wie herrlich wir sind und dann Nein zu sagen zu sexueller Verführung. Wie steht es dann mit unserem Glauben? Sprich, glaube ich auch dann, wenn es mir nichts bringt. Wie ist es in finanziellen Herausforderungen? Wenn ich gebetet habe, Gott, du bist doch mein Versorger, und wenn dann vielleicht das Konto im Minus ist und wenn ich auf einmal meine Arbeit verloren habe, ist es dann immer, bringt es mir was zu glauben? Darum geht es ja. Und das ist auch genau das, was Jakobus sagt. Wir können mit Freude und mit Jubel sagen, mit Paulus, durch Glauben wurde Abraham gerechtfertigt. Amen. Das ist ja das Turmerlebnis von Martin Luther. Durch Glaube bin ich gerettet, nicht durch Werke. Und dann kommt uns wieder dieser Jakobus von letzter Woche in Quere im zweiten Kapitel 21, wo er dann sagt, ist nicht der Glaube durch Werke, der Glaube Abrahams durch Werke gerechtfertigt worden, als er Isaak, seine Gebetserhörung, geopfert hat auf dem Berg Moria. Beides gehört zusammen. Glaube ohne Werke, durch Gnade, und der Glaube wird gerechtfertigt durch unser Handeln. Und das Besondere an dem Glauben Abrahams war ja nicht nur so ein intellektuelles Zustimmung. Ja, ich glaube, ich bin durch Gnade gerechtfertigt. Ich glaube, ich komme mal in den Himmel. Das war ja nicht die Herausforderung Abrahams. Die Herausforderung Abrahams war, er war im Irak. Er saß in Bagdad. Ja? Er war in einer Generation des Polytheismus. Und Gott erschien ihm und sagte, verlass dein Haus. Also ich meine, übersetz das mal in dein persönliches Leben. Du hast eine Begegnung mit Gott, Gott begegnet dir, wer möchte eine Begegnung mit Gott? Ich glaube, alle melden sich jetzt hier, Amen, Amen. Aber pass mal auf, was Gott dann zu dir sagt. Verkauf dein Haus, verlass Bonn, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wow! Also ich weiß nicht, wie es für euch als Perser ist, aber für mich als Deutsche, das ist eine Herausforderung. Ne? Wir Deutschen fragen, warum? Ne? Wo geht's hin? Ja, sag ich dir, auf dem Weg. Wow! Ich meine, wir Deutsche, wir sagen, ich meine, ich bin jetzt gerade nach Beirut, ne? Da habe ich ganz genau, ich wusste, wann mein Flug fliegt, ich wusste, wann ich lande, ich muss, auch vorher habe ich noch kurz bei ADAC angerufen, Auslandskrankenversicherung für den Fall der Fälle, so ticken wir Deutsche. Nicht wahr? Wer holt mich ab vom Flug, vor allen Dingen, in welchem Hotel wohne ich? Ne? So sind wir drauf als Deutsche. Abraham, keine Information, verkauf dein Haus, verlass alles, verlass Vater und Mutter, das Ziel zeige ich dir dann unterwegs. Wow, das ist eine Herausforderung. Und die zweite, weil wir gerade über Werke sprechen, mit 75 Jahren sagt Gott zu Abraham, der keine Kinder hatte, seine Frau medizinisch, Diagnose unfruchtbar, du wirst einen Sohn haben, mit 75. Und hat dafür gebetet, 25 Jahre lang. Keine Gebetserhörung. Und dann mit 99, dann ist Gott ihm nochmal erschienen. Das sind Glaubensherausforderungen. Und das ist der Vater unseres Glaubens. Und die erste Reaktion, die ich habe als Deutscher, ich bin ja in der internationalen Gemeinde, aber ich bin voll Deutsch heute, so werde ich niemals. Das ist Glauben, ich werde niemals sein wie Abraham. Das ist meine emotionale Reaktion. Und ich möchte in meiner ersten Frage mal klären, wer war denn dieser Abraham? War das so ein weit weg schwebender Glaubensheld, den ich niemals erreichen werde? Ich stelle euch Abraham mal vor. Da habe ich meine erste Bibelstelle. Apostelgeschichte 7, Vers 4. Da heißt es, da sagt Stephanus in seiner Predigt, da ging Abraham aus dem Land der Chaldäer, das ist Irak, und wohnte in Haran. Haran, wo ist Maji? Ne? Das ist östlich von Gaziantep. Ne? Das ist türkisch-syrische Grenze. Ne? Du kennst dich aus. Da hat er gewohnt und von dort und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Habe ich tausendmal gelesen. Erst viele Jahre später habe ich es richtig kapiert. Das heißt, der ist auf der Mitte der Reise von Bagdad nach Israel, hat er einen Zwischenstopp gemacht in Türkei. Igüler, nicht wahr? Der hatte nicht ein, wie soll man sagen, ein lupenreines Glaubensleben. Gott hat zu ihm gesagt, geh los. Er war beeinflusst von seiner Familie. Wie ist das mit uns? Wenn wir in einem nicht-christlichen Kontext geboren sind, aufgewachsen sind, wir kommen zum Glauben. Das ist nicht einfach, in einer nichtgläubigen Familie sich zu Jesus zu bekennen. Nicht wahr? Und was ist mit Abraham? Der blieb dort, wo sein Vater sagte, der sagte, ja, ja, wir gehen mal nach Israel, aber jetzt machen wir erstmal Zwischenstationen in Türkei, ne? Das ist so schön da. Und Abraham blieb bei ihm. Erst als sein Vater starb, konnte er Gott ganz gehorsam sein. Darf ich euch Abraham vorstellen? Ein Mann, der abhängig war von der Meinung seiner Familie. Das ist kein Glaubensheld. Er war genauso schwach wie du und ich. Zweite Information, 1. Mose 12, Vers 10. Da heißt es hier, es entstand aber eine Hungersnot im Land, da war schon im Land der Verheißung. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Hier sind ja alles Bibelstudenten, nicht wahr? Ihr wisst ja alles ganz genau, was er da gemacht hat. Er ist nicht im Land der Verheißung geblieben, so wie Gott ihm verheißen hat. Er war beeinflusst durch schwierige Umstände. Es war eine Hungersnot. Wohin ist er gegangen? Nach Ägypten. das war nicht der Ort seiner Berufung. Er war Gottes Berufung ungehorsam, ist nach Ägypten gegangen und dann kam das nächste Problem, nicht wahr? Da hat er herausgefunden, der Pharao, das war ein Charmeur, das war ein Frauenheld, der hat alle möglichen Frauen geheiratet und warst du dann mit der Frau verheiratet, die er heiraten wollte, dann warst du einen Kopf kürzer. Ne? Also was hat Abraham gemacht? Der war ja auch nicht dumm, hat er gesagt, Sarah, wir machen einfach eine kleine Dokumentenfälschung. Wir sagen nicht, du bist meine Frau, du bist meine Schwester. Und die musste das natürlich auch machen. Ne? Wie ist das damals gewesen? Da wurde gemacht, was der Mann sagte, nicht wahr? Er hat seine Frau verkauft in den Ehebruch. Wow! Abraham war kein Glaubensheld, er war beeinflusst von den Schwierigkeiten des Lebens. Wie ist es mit uns? Durch Gnade gerettet. Amen. Preis dem Herrn. Das kriegen wir intellektuell hin. Aber wie ist es, wenn das Konto auf einmal im Minus ist? Wie ist es, wenn Schwierigkeiten kommen auf unserem Glaubensweg? Wenn es uns etwas kostet, für unseren Glauben zu stehen, dann ist es nicht so einfach. Abraham war wie du und ich. Und Abraham, dritte Information, 1. Mose 16, Vers 2. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Was ist passiert? Auf Deutsch. Mit 75 hat Abraham und Sarah die Verheißung bekommen, ihr werdet einen Sohn bekommen. Wow, mit einer Diagnose, unfruchtbar. Und 11 Jahre haben sie gebetet. Hast du schon mal 11 Jahre für eine Gebetserhörung gebetet und nichts passiert? Hier. Und dann sind sie müde geworden. Kennst du das Gefühl? Ich will Jesus folgen. Amen. Aber nach 11 Jahren, wo deine Gebete nicht erhört werden, nach 11 Jahren, wo dir Christentum nichts gebracht hat, in Anführungszeichen, dann wird man müde. Abraham und Sarah sind müde geworden. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Abraham war kein Glaubensheld, er war ein Schwacher, ein Beeinflussbarer, abhängig von der Meinung seiner Familie. Er war abhängig von den Umständen, seinen Problemen und er war müde im Glauben geworden. Das ist die erste Botschaft, die ich habe. Wenn du dich mit Abraham identifizieren kannst, herzlich willkommen. Amen. Wir sind ja zwar in einer Kirche, aber wir brauchen ja nicht so fromm sein heute Morgen. Einverstanden. Das Zweite, jetzt kommt's. Nach 25 Jahren erhört Gott das Gebet von Abraham. Und Sarah ist schwanger. Wow, was für ein Wunder. Abraham 99, Sarah 90 und sie bekommen einen Sohn. Den nennen sie Isaak. Und Isaak heißt Lachen, Freude. Das ist großartig. Und dann sehen wir, wie auf einmal dieser schwache, dieser glaubensschwache Mensch, Abraham, sein Glaube ist transformiert. In Römer 4, Vers 17 heißt es, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseine ruft, wie wenn es da wäre. In 1. Mose 17, da war Isaak noch nicht geboren, aber war Sarah auch nicht schwanger. Da hat Gott den Glauben Abrahams getestet. Da hat er gesagt, ich werde dir jetzt einen neuen Namen geben. Der hieß vorher Abraham. Wenn ihr nochmal nachstudiert, eure Bibel, der hieß Abraham. Und Gott sagte, und jetzt wirst du Abraham heißen. Für unsere Hebräisch-Kenner ist das, Abraham heißt so viel wie würdiger Herr. Oder Herrscher. Und Abraham heißt Vater vieler Völker. Ja. Und Sarah hieß auch nicht immer Sarah, die hieß Sarai. Das heißt Herrin. Und dann sollte Abraham zu Sarah gehen und sagen, ab heute hat mir Gott gesagt, du hast nicht mehr Sarai, du hast Sarah. Das heißt, Mutter vieler Völker. So, jetzt nimm das mal in den Alltag. Ja. Also, Abraham damals noch und Sarai, er ist bei den Schafen und Sarai kommt raus. Jetzt haben sie einen neuen Namen, Gott hat ja gesagt. Und dann hat sie gerufen über den ganzen Hof, Vater vieler Völker, geh mal zu Lidl Milch holen. Alle haben das gehört, alle Knechte, alle Nachbarn. Vater vieler Völker. Ne? Jeder wusste, Abraham war unfruchtbar. Schon 25 Jahre gebetet für einen Sohn, wird sowieso nichts draus. Was für eine Demütigung. Haben sie gemacht. Und dann hat er geantwortet, Sarah, Mutter vieler Völker, ich bin schon unterwegs und soll ich auch noch Mineralwasser mitbringen, nicht wahr? Und alle haben sich totgelacht. Was für ein transformierter Glaube. Aber jetzt kommt der absolute Hammer. Isaac ist geboren, das, wofür er 25 Jahre gebetet hat. Stell dir mal vor, gibt es was in deinem Leben, für was du so lange gebetet hast? Und dann ist es auf einmal geworden. Vielleicht hast du gebetet für eine besondere Beziehung, vielleicht hast du gebetet für eine ganz besondere Gebetserhörung, materiell, spirituell. Und auf einmal gibt Gott dir das, was dein Herzenswunsch ist. Und Gott kommt zu ihm und sagt, dein Kostbarstes, deine Gebetserhörung, die nehme ich dir jetzt weg. Wow. Deine Gesundheit, ein kostbares Gut in Deutschland. Oder ich war jetzt gerade in Beirut, wo Christen jetzt in Nordsyrien, ihre Kirchen wurden zerstört, wurden weggenommen. Christen auf der Flucht sind nach Libanon geflohen, weil sie um ihr Leben gebangt haben. Alles verloren, ihre Kirche verloren, ihren Job verloren, alles. Gott, warum prüfst du meinen Glauben? Und Abraham ist ungebrochen, völlig verwandelt. Im 1. Mose 22, 2, 1 und 2 heißt es hier, und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und der Herr sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, hörst du, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wow. Und jeder andere wäre bitter geworden über Gott. Ja. Was ist denn das für ein Gott? Gott, du hast mich so gesegnet und jetzt nimmst du mir das weg. Jeder andere wäre verzweifelt. Jeder andere hätte seinen Glauben an den Türhaken gehängt. Aber Abraham nicht. Abraham ist wie verwandelt. Wir haben ja Abraham jetzt kennengelernt in seinem ersten Leben. Nun ist sein Leben total transformiert. Und er geht sogar, wenn du liest 1. Mose 22, 5, dann sagt er, sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, wenn wir angebetet haben, wollen wir, hast du gelesen, wollen wir wieder zurückkommen. Abraham wusste ganz genau, was Gott von ihm verlangt hat. Er sollte seinen Sohn opfern, aber er spricht zu seinen Knechten, wir beide werden zurückkehren. Sein Glaube ungebrochen. Dann Verse 7 und 8, da sprach Isaak, stell dir mal vor, du gehst mit deinem Sohn den Berg hoch, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und der Sohn sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Abraham wusste felsenfest, er würde mit seinem Sohn zurückkommen, weil Gott hätte schon für das Opfer gesorgt. Und 1. Mose 22, 18, ja, wir kennen die Geschichte, Abraham fesselt seinen Sohn, holt aus, will seinen Sohn schlachten, der Engel begegnet ihnen und sagt, ich habe deinen Glauben gesehen. Wow, was für eine Prüfung! Und Abraham besteht sie mit 1 plus. Und jetzt ist meine Frage, was hatte sich verändert in dem Glauben Abrahams? Wie ist aus einem Wankelmütigen, aus einem Kleingläubigen, aus einem furchtsamen Abraham so ein Glaubensvater geworden? Und warum prüft Gott unseren Glauben? Nun, ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen, woher kommt oder woher kam der Glaube Abrahams? Sein Vertrauen kam nicht aus Verstehen. Ich glaube, dass Gott, dass Abraham bis zuletzt nicht verstanden hat, warum Gott ihm seinen Sohn wegnehmen wollte. Ich glaube, dass er es nicht verstanden hat. Und wir verstehen manchmal auch nicht unser Leben, wenn wir eine Diagnose haben oder wenn wir finanzielle Nöte haben. Gott, ich habe gedacht, wenn ich Christ werde, dann wird es mir nur noch gut gehen. Mein Konto, ich werde reich werden, wie manche Pastoren im YouTube das verkünden. Ich werde immer Erfolg haben. Warum habe ich meinen Job verloren? Warum gehe ich gerade durch eine Krise in meiner Ehe? Warum ist es so schwer gerade mit meinen Kindern? All diese Fragen, die kennen wir. Und ich glaube, dass Abraham das nicht verstanden hat, bis zum Schluss. Aber eins wusste er. Er wusste, wem er vertraut. Sein Glaube kam nicht durch Verstehen. Wir möchten gern manchmal verstehen, Gott, warum gehe ich gerade durch diese Krise? Gott, warum habe ich gerade alles verloren? Und wir haben nicht die Antwort. Aber wir wissen, wem wir vertraut haben. Amen. Preis dem Herrn. Und sein Glaube kam aus einer Erkenntnis, wer Gott ist. Im 1. Mose 22, 14 sagt er, der Herr wird versorgen. In Hebräisch heißt das Yahweh Jireh. Er kennt den Namen seines Herrn. Und heute möchte ich dich fragen, kennst du deinen Herrn mit Namen? Ich weiß jetzt rufen wir alle Jesus, Amen. Aber ich möchte dich fragen, hast du eine Beziehung? Kennst du ihn auf du und du? Das ist meine Frage. Zum Beispiel, als ich mein Haus gekauft habe, ich kann nur immer raten, kaufe nie ein altes Haus. Amen, weiß nicht mehr. Ich habe ein sehr altes Haus gekauft. Ne? Mein Haus ist gebaut 1914. Ne? Da habe ich noch nicht gelebt. Und dann haben wir versucht, unser Dach zu reparieren. Und auf einmal stand ich im Freiluftmuseum. Ne? Das ganze Dach war weggebrochen. Ne? War alles verfault. Ne? Boah, das wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Weißt du, warum ich mich getraut habe, so ein altes Haus zu kaufen? Weil damals lebte noch mein Schwiegervater, George Renz. Amen. Das war ein Zimmermann. Ne? Ich bin ja Schreiner. Ich habe ja einen zweiten Beruf. Und mein Schwiegervater hat immer gesagt, du bist nur Schreiner. Ich bin Zimmermann, ne? Viel mehr wert. Und Jesus übrigens, in Klammern, war auch Zimmermann. Das hat er mir immer gesagt, nicht wahr? Das heißt, warum habe ich mich auf eine Reise begeben, wo so viele Katastrophen gekommen sind mit meinem Haus? Weil ich wusste, mein Schwiegervater George Renz ist mit mir. Amen. Ist mir ganz egal, was passiert. Es sind so viele Sachen. Und wir gehen in unserem Leben durch viele verschiedene Krisen, werden vielleicht enttäuscht von Menschen, werden enttäuscht vom Leben, haben vielleicht die Diagnose oder die Herausforderung. aber wir verzweifeln nicht, weil unser Glaube ist nicht begründet, weil wir das alles durchblicken und weil wir alles verstehen. Unser Glaube ist begründet, weil wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Wir kennen den Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja. Und das ist mein Punkt, auf dem ich heute landen möchte. Abrahams Glaube kam nicht dadurch, dass er alles verstanden hat. Und du verstehst im Moment auch nicht alles, was du durchmachst. All die Probleme oder gerade unsere Flüchtlinge, ne, die sagen, ich möchte jetzt Jesus folgen, ich möchte mich taufen lassen. Ja, herzlich willkommen. Dein Leben wird noch schlimmer werden. Amen. Willst du dich immer noch taufen lassen? Amen. Das ist nämlich lebensgefährlich für unsere Flüchtlinge. Ja, das ist dann und auch für viele, die Jesus folgen. Kam letztens noch jemand zu mir, sagte, Mario, ich dachte, wenn ich jetzt Jesus in mein Leben aufnehme, dann wird alles leicht. Oh, sorry, wahrscheinlich habe ich es nicht genug betont. Nach der Taufe Jesu kam der Teufel. Amen. Da kam der Teufel in der Wüste, er wurde versucht. Herzlich willkommen zur Taufe. Amen. Das heißt, Abraham erkannte seinen Gott. 1. Mose 22, 14. Jahwe Jire, Gott ist mein Versorger. 1. Mose 17, 1. El Shaddai, Gott ist der Allmächtige. Amen. Er ist der Gott, der die Toten lebendig macht. Römer 4, Verse 19 und 20. Er schaute seinen erstorbenen Leib an. Ja? Und er wusste, Gott ist der Gott, der die Macht hat, das Tote lebendig zu machen, der das Nichtseiende ruft, als wenn es da wäre. Das heißt also, auch Abraham, so sagt es in Hebräer 11, Vers 17 und 19, sagt, selbst als er Isaak darbrachte als Opfer, da zweifelte er nicht, weil, in Vers 19, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher ihn auch im Gleichnis empfing. Amen. Warum konnte Abraham diesen Glauben haben? Aus sich selbst, haben wir im ersten Punkt geklärt, bestimmt nicht, sondern aus der Erkenntnis, weil er wusste, wer Gott ist. Und dann heißt es in Römer 4, Vers 20, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Glaube wird geboren und vor allen Dingen geprüft und gestärkt, wenn es dir nichts bringt. Das war das Geheimnis. Gab mal einen Punkt, wo er sich mit seinem Neffen Lot, haben sie sich entzweit. Und Gott hatte beide gesegnet, ihre Herden waren groß geworden. Und Abraham sagt zu Lot, guck mal, du kannst wählen. Gehst du entweder zum Jordan, grüne Weiden, oder in die Wüste, wähle du. Und ich gehe in die andere Richtung. Und was macht Lot? Lot nimmt die grünen Auen, ist doch klar. Das, was mir was bringt. Und Abraham sagt, ist okay, ich gehe in die Wüste. War Abraham enttäuscht oder entmutigt? Nein, weil er wusste, Gott ist Jahwe Jire, egal ob ich in die Wüste gehe, egal wenn ich ins absolute Niemandsland gehe, mir geht es gut, weil Gott wird mich versorgen. Amen. Wir glauben Gott, auch wenn es uns nichts bringt. Wir glauben Gott, selbst wenn unser Konto mal im Minus ist, selbst wenn wir unseren Job verloren haben. Weil in diesen Zeiten wird unser Glaube geprüft und gestärkt. Weil wir glauben nicht, weil wir davon Profit haben, sondern wir glauben, weil wir wissen, wer Gott ist und unsere Beziehung zu ihm gestärkt ist. Amen. Und das ist auch das Geheimnis für Beziehungen. Nicht wahr? Das war die letzte Frage von Liliana und Mobin. Das ist ja ein kleiner Vorgeschmack, wenn du dann zu mir in die Ehevorbereitung kommst. 11 Gründe, warum man nicht heiraten soll. Und zum Schluss kommen dann die 3 Sätze, die tun richtig weh. Ne? Schatz, guckst du denn deinem Partner in die Augen? Ich nehme dich zum Ehepartner mit allem Guten. Halleluja. Amen. Das nehmen wir, das räumen wir alles ab. Alles Gute. Amen. Und ich nehme dich zum Ehepartner mit allem Schlechten. Und Nummer 3, ich nehme dich mit allem Schlechten, selbst wenn sich's niemals verändert. All inclusive. Amen. Und Abraham, er überwand Zeiten, die ihm nichts brachten, wo er Gott nicht verstand, wo er sein Leben nicht verstand, wo er nicht verstand, Gott, warum machst du das? Warum führst du mich auf diesen Wegen? Weil er wusste, wer Gott ist. Das ist auch das Geheimnis für eine Ehe. Wenn du einen Menschen erwählst für eine Freundschaft, für eine Ehe, nur um etwas zu bekommen, dann wird diese Ehe, diese Freundschaft scheitern. Aber wenn du jemanden um seiner selbst willen wählst, dann wird Gott dir gesegnete Freundschaften oder eine gesegnete Ehe geben. Amen. Das ist auch der Grund, warum Abraham seinen Zehnten gab. 1. Mose 14, Vers 20, da sagte er zu Melchisedek, ich gebe dir meinen Zehnten. Das tat er nicht, weil ihn irgendeiner dazu gezwungen hatte. Und wir geben Gott auch nicht, weil irgendein Pastor uns das befohlen hat, sondern wir geben um Gottes Willen, um seiner selbst willen, weil wir wissen, Gott ist er, der mich segnet. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte gern zum Schluss kommen und ich möchte bitten, dass Christine und das Team nach vorne kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du heute uns einen Schritt tiefer bringst in unserer Beziehung zu dir. Wir danken dir, Herr, für das Vorbild von Abraham. Wir danken dir, Herr, dass Glaube nicht eine Leistung ist, Herr. Und dass Glaube nicht menschlicher Glaube ist, sondern dass Glaube etwas ist, was wir geschenkt bekommen, indem wir dich erkennen. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder neu hier. Du bist auch gerade dabei, Gott kennenzulernen. Und dann möchte ich dich heute einladen, dass du heute diesen ersten Schritt des Glaubens machst. Gott zwingt dich nicht, an ihn zu glauben, sondern er lädt dich ein, so wie Abraham, ihn kennenzulernen. Und wenn du sagst, Gott, ich kenne dich noch nicht so gut und mein Glaube ist auch so, wie das beim Abraham am Anfang war. Ich bin noch so beeinflusst von der Meinung anderer Menschen. Ich bin so beeinflusst von meinen Problemen, von meinen Sorgen. Ich bin auch beeinflusst durch das Auf und Ab in meinem Leben. Aber ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte Jesus Christus in mein Herz einladen. Dann möchte ich dich einladen, gerade jetzt, wenn unsere Augen geschlossen sind, deine Hand zu öffnen und zu sagen, Jesus Christus, ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Komm du in mein Herz und sei du mein Herr. Vergib mir meine Schuld, reinige mich von aller meiner Sünde und sei du der Steuermann in meinem Leben. Wenn das dein Wunsch ist, wenn das deine Entscheidung ist, öffne gerade jetzt an deinem Platz deine Hände. Danke, Jesus. Danke, Herr, für eine persönliche Begegnung mit dir, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Und ich lade euch ein, alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, aufzustehen. Und wir wollen gemeinsam das Gebet des Glaubens sprechen. So wollen wir gemeinsam laut beten. Lieber Vater im Himmel, vergib mir alle meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Ich will dir folgen. Ich wähle dich als mein Retter, als mein Herr. In Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Es heißt von Jesus, dass er wusste, warum Abraham diesen schwierigen Weg gehen konnte, da oben nach Moria. Unsere Bibelkenner wissen ja, wo Moria ist, nicht wahr? Moria ist genau der Berg, wo Jesus gekreuzigt wurde. Genau der gleiche Ort. Da, wo Abraham seinen Sohn opfern sollte, das war genau der gleiche Berg Golgatha. Amen. Dort ist Jesus für all unsere Schuld gestorben. Und Jesus gibt uns das Geheimnis. In Johannes 8, Vers 56 sagt er, Abraham, euer Vater, Amen, Abraham, unser Vater des Glaubens, er jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Amen. Stell dir mal vor, kannst du dir das vorstellen? Du bist ein Vater, du hast einen kleinen Sohn und du gehst diesen Berg hoch da auf Moria. Du weißt, gleich sollst du deinen Sohn opfern und freust dich. Wow. Das sind Dinge, die können wir nicht machen. Da kann kein Pastor zu dir sagen, du musst glauben, sondern das war ein göttliches Geschenk. Er wusste, und das sagt er auch zu seinem Sohn, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Und er sah durch den Heiligen Geist schon das Opfer, das Gott geben würde in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Und deswegen freut er sich. Amen. Ich möchte gerne, dass wir den Livestream jetzt beenden. Alle unsere Zuschauer, Gott segne uns.